Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Die Inflation, eines der ganz, ganz großen Themen, was wir in den letzten Wochen und Monaten hier natürlich auch an der Frankfurter Wertpapierbörse spielen. Ja, wie sollen sich die Anleger jetzt verhalten? Welche Assetklassen könnten da tatsächlich interessant sein? Und dazu als Gast heute bei Wirtschaft TV hier im Frankfurter Handelssaal Thomas Mayer, Direktor beim Flossbach und Storch Institut. Herr Mayer, brandneues Buch im Markt 2022, das Inflationsgespenst. Ist es denn ein Gespenst oder ist es Realität?
Es ist Realität. Mhm. Ich nenne es Gespenst, weil es schon mal umgegangen ist in den 70er Jahren. Einige werden sich noch daran erinnern, wir hatten damals die Stagflation. Das kam dadurch zustande, dass das Angebot, das gesamtwirtschaftliche Angebot, reduziert wurde, vor allem natürlich aufgrund des Ölembargos der OPEC. Wir hatten 1973 den Yom Kippur-Krieg, die Araber gegen Israelis, die Araber drehten den Ölhahn zu, es gab autofreie Sonntage. Das heißt, es gab eine Angebotsreduzierung, aber die Nachfrage wurde weiterhin unterstützt durch die Fiskalpolitik, durch die Geldpolitik, die Löhne stiegen. Und dann entstand das, was damals für die Leute etwas Unerhörtes war. Die Wirtschaft fiel in die Rezession, aber die Inflationsrate stieg an. Das hatte man damals eigentlich so gar nicht auf dem Radarschirm. Man dachte, Inflation steigt, wenn die Wirtschaft brummt, und sie fällt, wenn die Wirtschaft runtergeht. Und jetzt haben wir so eine ähnliche Situation wieder. Wir haben es gesehen, schon nach der Pandemie, nach den Lockerungen, ist die Pandemie noch nicht ganz vorbei, aber nach den Lockerungen sollte eigentlich die Wirtschaft wieder voll auf Touren kommen. Es sollte die Kompensationszahlungen, die Staaten, die ihren Bürgern gemacht haben, die Zentralbanken zum großen Teil mit neuem Geld finanziert haben, diese Kompensationszahlungen sollten sich jetzt in höhere Güterumschläge übersetzen, aber es hakte. Wir kamen nicht schnell wieder zurück auf das Angebotsniveau von vor der Pandemie. Und da legte man den Grundstein für den Anstieg der Inflation, den wir jetzt sehen. Dann kam jetzt noch der Ukraine-Krieg obendrauf. Gaspreise explodieren, Ölpreise schossen in die Höhe. Und jetzt haben wir wieder so eine Art Wiederholung, könnte man sagen, der Situation in den 70er Jahren. Und damit schlägt man sich jetzt wieder rum mit der neuen Stagflation.
Beim Thema Inflation, Stagflation müssen wir ein bisschen immer auf die Europäische Zentralbank schauen, sprich auf den Leitzins, der ja nach wie vor in der Eurozone noch null beträgt. Ja. Würde es denn etwas nutzen, wenn Christine Lagarde jetzt am Leitzins tatsächlich nach oben dreht?
Sie kann eigentlich, und das gilt nicht nur für sie, sondern auch für die anderen Zentralbanken, vor allem natürlich für die Federal Reserve, die Weltzentralbank, sie können diese Inflationswelle nur stoppen, wenn sie wirklich die Zinsen ordentlich erhöhen würden. Wenn man sich da mal zurückschaut, was passierte, nachdem wir eine längere Zeit der Stagflation in den 70er Jahren hatten. Erst der Yom Kippur-Krieg, dann kam noch eins obendrauf, iranische Revolution. Da brauchte es in den USA eine Fed Funds Rate von 20%. Dann hatten sie die Inflation gestoppt. Wenn man das mal in Deutschland sich anschaut, damals hatten wir noch die Bundesbank, EZB soll jetzt der Nachfolger der Bundesbank sein. Als da die Inflation 1974 auf 7,5% stieg, hob die Bundesbank den Geldmarktsatz auf 14 an. Zweimal die Inflationsrate. Als Ende der 70er Jahre die Inflation wieder auf knapp 7,5% stieg, hob die Bundesbank den Geldmarktzins auf 12% an. Nach der Wiedervereinigung, das war jetzt ein bisschen eine andere Situation, denn da wurde die Inflation durch die hohe Nachfrage getrieben, die dadurch zustande kam, dass die neuen Bundesbürger viel Kaufkraft hatten. Da stieg die Inflationsrate auf 6,5%. Der Bundesbanksatz stieg auf knapp 10%. Das heißt also, wenn ich mich der Geschichte anschaue, dann komme ich zu dem Schluss, dass mit diesen homöopathischen Zinserhöhungen, über die EZB jetzt nachdenkt, sie hat noch gar nichts gemacht, ja, der den Geldmarktsatz bestimmende Einlagesatz ist ja noch bei minus 0,5. Und jetzt denkt man an homöopathische Schrittchen. Damit denke ich, wenn man sich die Geschichte anschaut, wird man diese Inflationswelle nicht stoppen können.
Die Amerikaner an vorderster Spitze, der Währungshüter Jerome Powell, der nimmt ja jetzt Zinsen in die Hand. Mal 25, mal 50 Basispunkte und versucht natürlich auch dem großen Thema Inflation entgegenzugehen. Das heißt, er hat zumindest mal sein Schwert ausgepackt. Wird das denn auch für die Amerikaner tatsächlich dann Nutzen oder Nutzen bringen?
Also bisher hinkt die Fed der Inflation her. Man könnte sagen, die EZB möchte der Inflation eher kriechen. Mhm. Die EZB redet über 25 Basispunkt-Schrittchen. Man hat ja gehört, Frau Lagarde, Herr Lane, also Chefvolkswirt der EZB, ist für 25 Basispunkte eine vielleicht kleine Minderheit der sogenannten Falken. Die reden über 50, die Fed macht 50. Aber Die Fed hinkt der Inflation nur hinterher, denn wir haben in den USA ja auch Inflationsraten, die in dieser Größenordnung sind, die wir jetzt hier sehen, um die 8%. Da müssen sie vor der Inflationsrate kommen. Vielleicht müssen sie nicht gerade 10% machen. Aber wenn sie da Schritt für Schritt mal auf 2 bis 3 kommen, sind sie ja nur immer weit hinter der Inflation. Und das gilt in noch größerem Maße für die EZB.
Das heißt, es ist und bleibt schwierig, auch für die Notenbanken. Aber was soll der Normalbürger, der Normalanleger denn in einer solchen Situation tun? Wie kann er sich denn ein bisschen zumindest gegen die Inflation schützen?
Also auch da zeigt die Erfahrung in der Vergangenheit, dass nominale Anlagen, also Sparanlagen bei den Banken, Bankkonten, das Anleihen, dass man da verliert. Denn sie bekommen auf diese Anlagen einen Zins, der unter der Inflationsrate liegt, also keinen Ausgleich schon bei den Zinszahlungen. Und wenn Sie dann eine Anleihe haben, die vielleicht in 5 Jahren oder 10 Jahren zurückgezahlt wird, zum gleichen Geldbetrag, den Sie ursprünglich mal dort angelegt haben, dann ist das Geld in 5 bis 10 Jahren ja deutlich weniger wert. Das heißt also, Sie verlieren. Das heißt, Anleihen kann man heute als strategische Anlage gar nicht mehr in Betracht ziehen. Bleiben also Anlagen, die einen gewissen Inflationsschutz bieten. Das sind zum Beispiel Aktienanlagen in Unternehmen, die die Möglichkeit haben, gestiegene Kosten in die Preise überzuwälzen. Paradebeispiel Mineralölkonzerne. Wenn dort der Ölpreis steigt, sehen wir das sozusagen zeitgleich an der Tankstelle. Die haben Pricing Power. Die können diese Kosten überwälzen. Aber es gibt auch andere Unternehmen, die das können, deren Produkte gefragt sind, was die Leute brauchen. Diese Unternehmen bieten einen gewissen Inflationsschutz, weil ihre Gewinne mit der Inflation wachsen kann. Wenn der Zins dann unter der Inflationsrate bleibt, profitieren sie auch davon, dass ihre Gewinne stärker wachsen als ihre Zinszahlungen zunehmen. Also Aktien dieser Unternehmen bieten einen Inflationsschutz. Der klassische Inflationsschutz ist Gold. Gold läuft erfahrungsgemäß, hat Rückenwind, wenn der Realzins negativ ist. Das heißt also, wenn der Nominalzins weiterhin der Inflationsrate hinterher kriecht oder hinterher hinkt. Und auf absehbare Zeit ist das noch der Fall. Und deshalb denke ich, dass also Gold ein einigermaßen guter Inflationsschutz ist. Viele Bürger denken da auch an Immobilien. In den 70er Jahren sprach man über Betongold. Ja. Problem bei Immobilien ist, obwohl sie sich im Prinzip da auch eignen dafür, aber das Problem bei den Immobilien ist, dass wenn die Inflationsrate steigt und der Vermieter bei einem sogenannten Zinshaus, das man also sich zulegt, damit man dann ein laufendes Einkommen hat, aber der Vermieter durch den Staat in den Mietpreiserhöhungen behindert wird, wenn der Mietpreisdeckel und ähnliche Dinge draufkommen, dann sind Immobilien auch eine problematische Anlage. Das hat die Vergangenheit gezeigt, dass in hohen Inflationszeiten dann die Immobilien darunter leiden, dass der Staat zugreift. Also würde ich sagen, unterm Strich gibt es gar nicht so viele Assetklassen, die man da jetzt noch in dieser Inflationszeit vernünftig in sein Portfolio holen kann. Es sind im Wesentlichen Aktien und als Beimischung zum Schutz Gold.
Thema Gold ist der Deutsche ja eigentlich sehr willig, sehr affin. Ja, er sagt ja immer, Gold ist der sichere Hafen. Nun haben wir natürlich auch mittlerweile sehr viele junge Leute, die an den Markt gekommen sind, gerade im Jahre 2020. Und die interessieren sich natürlich vornehmlich für digitale Währungen, sprich für Kryptowährungen. Ja? Und da haben wir ja wirklich die verschiedensten Meinungen im Markt. Und so manch einer sagt, dann hole ich mir lieber Bitcoin, der ist ja dann auch gegen die Inflation und ich kann mich schützen. Ist das eine gute Meinung, eine gute Einstellung?
Ich bin strukturell positiv für Kryptos eingestellt. Mhm. Denn im Grunde genommen sind ja die Kryptos, wenn denken Sie an Bitcoin, das ist die Währung mit der größten Marktkapitalisierung, die meisten kennen das. Bitcoin ist ja sowas, kommt von der Konstruktion her, wie virtuelles Gold. Man hat ja da in der Finanzkrise der berühmte Satoshi Nakamoto, von dem man noch nicht weiß, wer es wirklich ist, der hat ja damals den Algorithmus für die Vermehrung der Bitcoins angelehnt an den Prozess der Goldbeschaffung, also da das ist Minings. Deshalb sagen die Bitcoiner ja auch, wenn man neue Bitcoins erzeugt, die werden wie Gold aus der Mine herausgeholt, mined. Ja. Von daher gesehen ist das ein interessanter Ansatz, eine Alternative zu unserem inflationären Geld, zum Staatsgeld, das ja unter staatlicher Regie von den Banken über Kreditvergabe produziert wird, eine Alternative anzubieten. Von daher gesehen denke ich, dass die Kryptos Zukunft haben. Aber man muss auch berücksichtigen, sie sind noch in den Flegeljahren. Da gibt es viele Experimente. Nicht jedes Experiment führt zum Erfolg. Manche werden sich durchsetzen, andere nicht. Also da gibt es einen Auswahlprozess. Dann weiß man auch nicht so recht, wie geht man damit um. Einige betrachten das als Ersatz für Aktien. Deshalb ist der Bitcoin-Kurs eine Zeit lang mit den Aktien hin und her geschwankt. Einige denken, es ist eher ein Goldersatz. Also ich würde mal so sagen, mittel- und langfristig ist es eine interessante Sache, sozusagen ein virtueller Goldersatz. Aber in der näheren Zukunft muss man sich noch mit vielen Schwankungen einstellen. Man muss auch damit rechnen, dass wenn man auf die etwas experimentelleren Dinge setzt, dass die sich vielleicht gar nicht am Markt durchsetzen werden.
Ist denn für Thomas Meyer aktuell, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft der Märkte hinschauen, das Glas eher halb voll oder eher halb leer? Sind Sie nach wie vor positiv gestimmt, dass wir jetzt nach dem Ukraine-Krieg das Thema Pandemie natürlich ein bisschen abgearbeitet haben, die Lieferketten wieder einigermaßen in Gang kommen, der Chipmangel sich wieder erholt, dass wir dann tatsächlich auch wieder einen ordentlichen wirtschaftlichen Move nach oben bekommen?
Also beim Aktienmarkt, denke ich, ist das Glas halb voll. Ich denke, dass es jetzt nach dieser Korrektur, die wir gesehen haben, so langsam ein bisschen sogar erfüllen könnte. Von daher gesehen würde ich jetzt nicht auf der Verkaufsseite stehen bei den Aktien. Bei den Anleihen ist es ganz klar, dass es schon weniger als halb voll ist. Ich bin der Meinung, dass es sich dabei ist zu leeren.
Ja. Das heißt also, Sie sind aber nach wie vor noch relativ positiv, wenn Sie jetzt in die Zukunft hineinschauen. Sie sagen nicht, es ist alles schlecht und die Inflation frisst uns alles auf. Man muss sich halt eben schützen.
Also als Faustregel kann man nehmen, solange der Realzins negativ bleibt, solange der Zins unter der Inflationsrate steht, dann wird die Zentralbank die Konjunktur nicht abwürgen. Denn dazu brauchen sie einen positiven Zentralbankzins. Wir hatten das darüber gerade schon von der Geschichte her besprochen. Wenn sie aber die Konjunktur nicht abwürgen durch die Zentralbank, dann kann der Aktienmarkt einigermaßen mit der Inflation umgehen. Von daher gesehen denke ich schon, dass wir da weder jetzt momentan deutliche Anzeichen für eine Rezession sehen, noch deutliche Anzeichen dafür, dass wir in einen länger dauernden Bärmarkt eingegangen sind nach der Korrektur. Von daher gesehen bin ich da relativ optimistisch.
Zum Abschluss gefragt, so manch einer sagt sich ja auch, ja, bei knapp 8% Inflation, die Teuerungsraten gehen immer weiter rauf, Zinsen kriege ich ja auch keine auf dem Bankkonto, dann nehme ich mir persönlich Aktien ins Portfolio, die mir eine ordentliche Dividende ausschütten. Ist das eine gute Idee?
Ich glaube, Dividendenaktien sind eine gute Beimischung, ein guter Teil des Portfolios. Ich denke, man sollte sogar die als zusammen mit den Wachstumstiteln als Möglichkeit nutzen, eben das Portfolio breiter aufzustellen. Früher war es so, dass man Aktien mit Anleihen gemischt hat. Die Anleihen fallen weg. Jetzt kann man Wachstumsaktien, gute Wachstumsaktien, eben mit Dividendentiteln mischen. Und dann hat man ein bisschen eine Risikodiversifizierung für den Fall, dass im Wachstumssegment vielleicht doch ein bisschen was passiert, wenn die Zentralbanken ein kleines bisschen schneller laufen.
Das heißt, es ist nach wie vor auch möglich, sich gegen die Inflation zu schützen durch verschiedene Elemente, wie zum Beispiel Gold, Dividendenaktien, haben Sie schon im Bereich angesprochen, eventuell sogar als kleine Beimischung vielleicht so den ein oder anderen Bitcoin und die Kryptowährung. Ja, meine Damen und Herren, das war Thomas Meyer, Direktor beim Flossbach von Storch Institut. Und wenn Sie sein neuestes Werk lesen wollen, 2020 ist es rausgekommen, eine Weltgeschichte von Geld und Wert, das Inflationsgespenst, sicherlich mal eine bunte Lesereise wert, um den Markt dann doch etwas besser zu verstehen. Das war Micknau für Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Börse.